Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt. Der steht in Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
Ich möchte zu Beginn der Predigt nochmal beten. Himmlischer Vater, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns begegnen möchtest und danke, dass wir dir auch jetzt durch diesen Text begegnen können und dürfen. Ich bitte dich, dass du uns dafür öffnest, dass du uns auch da triffst, wo wir das vielleicht gerade brauchen oder du uns bewegen möchtest. Amen. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtserie. Diese Predigtserie heißt Erlebtes Evangelium. Und wir beschäftigen uns da darin mit so verschiedenen Berichten über Menschen oder von Menschen und was sie mit Jesus erlebt haben. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass uns das so ein bisschen inspiriert oder uns vielleicht auch so erste Anhaltspunkte dafür gibt, wo wir vielleicht auch hier in unserer Lebenswirklichkeit im Frühjahr, Sommer 2018 so Jesus greifen können, der ja doch, auch wenn wir jetzt gerade Ostern und Auferstehung und so gefeiert haben, nicht sichtbar da ist. Und einsteigen werden wir heute mit den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums, mit diesem Text, den Alex gerade gelesen hat. Und wir fangen damit sozusagen am Ende der Geschichte an. Das ist sozusagen die letzte Begegnung, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, schon nach seiner Kreuzigung und Auferstehung. Das ist die Begegnung, in der Jesus von seinen Jüngern Abschied nimmt. Und der Gedanke dahinter, dass wir das Feld von hinten aufrollen, ist, dass Jesus seine Jünger in dieser Begegnung eben auch auf diese Lebenswirklichkeit vorbereitet, die wir ja hier auch so erleben. Ja, Jesus ist weg. Er ist zumindest mal nicht mehr sichtbar bei uns. Jesus nimmt also Abschied von seinen Jüngern und er macht das unter anderem, indem er ihnen einen Auftrag gibt, nämlich den Auftrag, zu allen Völkern zu gehen, so seine Botschaft weiter zu verbreiten, alle Menschen zu seinen Jüngerinnen und Jüngern zu machen und seine Lehre zu vermitteln. Wie geht's euch mit diesem Auftrag? Ich weiß nicht, was dieser Text so mit euch macht, wenn ihr den jetzt an einem Sonntagmorgen hier so hört, aber mein Eindruck ist immer wieder, dass Jesus mit diesem Text so eine ganz große Spannung irgendwo aufmacht. Denn auf der einen Seite suchen wir ja auch immer wieder so nach Dingen, wofür wir uns begeistern können. So was wir machen können, was uns packt. Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie teilnahmslos unser Leben absitzen, sondern wir wollen ja auch irgendwo Teil von was Größerem sein. Wir suchen nach Dingen, für die es sich auch lohnt zu leben. Und das ist eigentlich so was, Jesus gibt uns genau das hier. Eigentlich. Und dieser Auftrag, geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern, das ist so ein klarer Auftrag eigentlich, der über Jahrtausende hinweg immer wieder genau das für Menschen war. So, das hat Leute immer wieder begeistert, das war für Leute auch immer wieder so eine erfüllende Lebensmitte. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch unglaublich vorsichtig damit, erstmal ganz allgemein irgendwelche Leute irgendwas zu lehren oder sie zu irgendwas zu machen. So allein schon die Formulierung löst, glaube ich, bei uns so ein leichtes Unbehagen aus. Und gerade wenn es dann um religiöse Fragen geht, sind wir da, glaube ich, auch völlig zu Recht sehr sensibel. Ja, wir wollen niemand irgendwas aufzwingen, niemand von irgendwas überzeugen. Wir wollen auch nicht nur aus Versehen mit unserer Begeisterung irgendjemand auf die Füße treten oder jemand überfahren. Und ich glaube, deshalb entsteht da innerlich auch gleichzeitig so eine gewisse Distanz zu diesen Worten, zu diesem Text bei uns. In Verbindung mit diesem Auftrag, den Jesus hier formuliert, macht er außerdem auch noch zwei Zusagen oder zwei Versprechen, könnte man vielleicht sagen. Nämlich zum einen ganz am Ende in Vers 20, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und dann direkt am Anfang hier in Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und diese beiden Aussagen lösen diese Spannung jetzt aber auch nicht unbedingt auf. Die machen es nicht unbedingt besser, sage ich mal. Denn dass Gott immer bei uns ist, so, das ist eine tröstliche, eine positive Aussage. Das ist was, was wir uns vielleicht auch manchmal wünschen, dass wir es eigentlich mehr spüren würden. Aber auf der anderen Seite, dass Jesus dann hier auch schon wieder sagt, ihm ist alle Macht gegeben, das irritiert uns auch schon wieder so ein bisschen, weil kann ich jetzt keine eigenständigen Entscheidungen mehr treffen. Ja? So ist ja schön, dass du immer da bist, Jesus, aber du bewegst dich hier auf ganz, ganz dünnem Eis, mein Freund. Und ich glaube aber, dass genau diese Aussage, dieser Satz, so mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, so ein Schlüsselsatz sein kann, ein Schlüsseltext, um diese Spannung ein Stück weit besser zu verstehen, vielleicht auch zu lernen, damit umzugehen, so warum wir uns auf der einen Seite immer wieder für diese Aussagen von Jesus begeistern können, für ihn auch begeistern können, uns vielleicht wünschen, ihn mehr zu spüren, auf der anderen Seite aber auch immer wieder entweder so eine Distanz aufbauen oder sie verspüren. Das einfach so erleben, dass wir das nicht wirklich greifen können. Und deshalb will ich auch die Predigt heute hauptsächlich von diesem Satz her entfalten, diese mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben und vor allem unter den folgenden beiden Fragen das anschauen, nämlich erstens, woher kommt diese Distanz? Wie können wir die erklären zu dieser Aussage? Und wie kann sie uns vielleicht trotzdem begeistern? Und um zu verstehen, was dieser Satz für uns vielleicht bedeutet oder bedeuten kann, lohnt sich, denke ich, erstmal kurz so drüber nachzudenken, was das denn für die Jünger damals in ihrer Lebenswirklichkeit für sie bedeutet hat, wie sie das gehört haben. Und für die damalige Welt ist das, glaube ich, eine viel offensichtlicher, gute Botschaft. Und zwar ganz einfach deshalb, weil sich die Menschen damals im Gegensatz zu heute viel weniger selbstbestimmt wahrgenommen haben, viel weniger abgegrenzt von ihrer Umwelt. So, sie haben sich viel stärker noch als Spielball von irgendwelchen Mächten empfunden, mit denen sie auch irgendwie verbunden waren, die so zu ihnen gehörten und von denen sie sich nicht so hundertprozentig abgrenzen konnten. Und der Soziologe Charles Taylor beschreibt diesen Unterschied wie folgt. Hör ich das kurz vorlesen. Für das neuzeitliche, abgepufferte Ich gibt es die Möglichkeit, sich von allem, was außerhalb des Geistes liegt, zu distanzieren und zu lösen. Meine maßgeblichen Ziele sind jene, die sich in meinem Innern entwickeln, die entscheidenden Bedeutungen der Dinge, jene, die durch meine Reaktionen auf diese Dinge definiert sind. So, das heißt, unsere neuzeitliche Wahrnehmung ist sehr stark so, ich entscheide. Ja, ich erarbeite mir Dinge, ich wehre mich vielleicht auch gegen Dinge, ich glaube, ich kann mich auch abgrenzen von verschiedenen Meinungen, von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Handlungen. Ich kann mich selbst von meinem eigenen Körper so abgrenzen, ich kann sagen, das bin nicht ich. Ich kann zum Beispiel auch mich dagegen wehren, mich über eine Krankheit, unter der ich vielleicht leide, zu definieren. Ich kann gegen den Krebs zum Beispiel kämpfen. Und auch wenn ich mich vielleicht manchmal irgendwie so getrieben, hilflos und irgendwie verloren fühle, dann bin immer noch ich das, der definiert und bewertet, dass das ist, was gerade passiert. Und ich kann mich immer noch notfalls als Opfer von meinen Umständen irgendwie abgrenzen. Aber das Selbstverständnis damals war irgendwie so viel verschwommener. So, es war viel stärker geprägt, dass man so eingebunden war in Familie, in gesellschaftlichen Status, in den Namen, den man vielleicht auch hatte, vielleicht auch irgendeinem Segen oder einer Berufung Gottes oder sonst irgendeiner höheren Macht, die auf einem lag oder auch so ganz banalen Dingen wie der Ort, an dem man gerade war, hatte einen Einfluss auf einen oder Gegenstände, mit denen man umgegangen ist oder in Berührung kam oder auch Krankheiten. Hatte man eben nicht nur, unter denen hat man nicht nur gelitten, sondern die waren vielmehr auch Teil der eigenen Persönlichkeit. Das waren alles nicht unbedingt Dinge, gegen die man kämpfen konnte, von denen man sich abgrenzen konnte, für oder gegen die man sich entschieden hatte oder die man vielleicht auch selbst für sich so als böse oder gut oder schlecht oder schlimm irgendwie bewertet hat, sondern man konnte so das eigene Selbst, das Ich, gar nicht davon abgrenzen. Und das hieß eben auch, dass so diese Gefahr oder die Angst, die damit verbunden war, jetzt von irgendeiner dunklen Macht, der ausgeliefert zu sein, von der beeinflusst zu werden oder vielleicht auch nur irgendeiner Substanz, irgendeinem Gegenstand in irgendeinem Ort zu landen, der das ganze Leben ruiniert, das war so eine Möglichkeit, mit der die Menschen ständig konfrontiert waren. So, das hat hinter jedem Busch irgendwie gewartet. So, das, was wir uns vielleicht ab und zu mal mit einem Horrorfilm holen oder so, oder was wir vielleicht aus einem Albtraum mal kennen, das war für die Menschen ein Stück weit sehr greifbar, sehr real. Und mit diesem Lebensgefühl, in dieser Lebenswirklichkeit, ist natürlich eine unglaublich gute und erleichternde Botschaft, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. So, es gibt eigentlich nichts und niemand mehr, was euch irgendwas anhaben kann, außer mir. Aber ich meine es gut mit euch. So, und wenn sie das wirklich geglaubt haben, wenn das so eingesackt ist bei ihnen, dann muss das für die Jünger gewesen sein, wie aus so einem Albtraum aufzuwachen. Das mal der Rückblick zu den Jüngern. Unsere Lebenswirklichkeit ist aber eben nun mal eine andere. So, ja, so wie wir das Leben wahrnehmen, ohne groß drüber nachzudenken, sagt Charles Taylor auch, ist, meine maßgeblichen Ziele sind jene, die sich in meinem Inneren entwickeln. Die entscheidenden Bedeutungen der Dinge sind jene, die durch meine Reaktionen auf diese Dinge definiert sind. Mal ein bisschen überspitzt oder direkter formuliert, mein ganz natürliches Lebensgefühl ist, ich habe die Macht. Und da ist die Aussage von Jesus, dass ihm jetzt alle Macht gegeben sein soll, nicht so offensichtlich eine gute Botschaft, sondern ist erstmal auch irgendwie irritierend. Aber sagt zum Beispiel ein anderer Soziologe, der sich auch immer wieder auf Charles Taylor bezieht, Hartmut Rosa, er sagt, wir haben zwar dieses Lebensgefühl von Selbstbestimmung, wir haben das entwickelt, wir halten das für unser gutes Recht, so unser Ich zu entfalten, aber, schreibt er dann in einem seiner Bücher, ihr habt das auch als Text zum Nachdenken auf Seite 2 im Programmheft abgedruckt, es ist eine Tatsache, dass Menschen in der Spätmoderne häufig das Gefühl haben, nicht das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Stattdessen tun sie, freilich ohne gezwungen zu werden, was sie in Wirklichkeit gar nicht gerne tun möchten. Mit anderen Worten, wir leben letztlich nicht unbedingt so selbstbestimmt oder wir erleben vor allem uns selbst, unser Ich, dann doch nicht so machtvoll, wie wir es gerne hätten oder wie wir gerne wären. Und Hartmut Rosa bricht das dann auch gleich sehr schön runter. Er führt sich selbst als praktisches Anschauungsbeispiel an und berichtet, dass er sich an seinen Computer gesetzt hat, um an dem Manuskript für dieses Buch zu arbeiten, das auch seit 2 Jahren überfällig war zu dem Zeitpunkt und dann erstmal damit angefangen hat, so seine üblichen 3 Webseiten abzugrasen, irgendwelche Nachrichten sich anzuschauen und als er damit fertig war, seine E-Mails abgerufen hat und sich dann dadurch mit jeder Menge Themen und Personen und Aufgaben auseinandersetzen musste, mit denen er sich im Moment eigentlich gar nicht beschäftigen wollte. Und am Ende hatte er dann nur noch so eine halbe Stunde Zeit, um das zu tun, was er eigentlich tun wollte, nämlich an seinem Manuskript zu arbeiten. Und zu seinem Glück kann er so als Soziologe jede Menge Studien zitieren, die dann belegen, dass das jetzt auch nicht nur daran liegt, dass er eigentlich gar nicht an seinem Buch arbeiten wollte oder dass er einfach faul oder undiszipliniert ist, sondern, sagt er, selbst Menschen, die zum Beispiel stundenlang einfach fernsehen, anstatt das zu tun, was sie eigentlich tun wollen, nach eigener Aussage tun wollen, zum Beispiel mehr in die Natur gehen oder irgendein Instrument lernen oder sowas, selbst für solche Menschen ist es dann im Endeffekt doch so, dass sie sich glücklicher fühlen, dass sie sich erfüllter fühlen, wenn sie das durchziehen, was sie eigentlich machen wollen und was auch in ihrer Macht steht zu tun. Und er sagt, die Ursache, dass sie das nicht immer hinkriegen, ist auch nicht einfach nur Faulheit oder Disziplinlosigkeit, sondern hat ironischerweise genau was damit zu tun, dass wir unser Ich so stark von unserer Umwelt abgrenzen und das so als selbstverständlich voraussetzen, dass gewisse Dinge eben nur ich entscheiden und machen kann. Beziehungsweise im Zweifelsfall dann eben auch machen muss. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, schreibt Hartmut Rosa weiter, dass wenn ich über alles entscheide, dann muss ich mich ja auch entsprechend informieren, um wirklich so die bestmögliche Entscheidung für mich zu treffen. So, aber zum Beispiel allein schon die schiere Menge an Informationen, der wir ausgesetzt sind, ist eine völlige Überforderung für uns. Ja, fast täglich bestätigen wir irgendwelche AGBs oder sonstige Dinge gelesen zu haben, irgendwelche Beipackzettel für irgendwelche Medikamente, die wir uns nie angeschaut haben. Und allein schon solche Kleinigkeiten, meint er, können so ein unterschwelliges, schlechtes Gewissen bei uns verursachen. Aber es hört ja dann bei solchen Kleinigkeiten nicht auf. Dann ist ja dann die Frage, studiere ich wirklich so an der besten Uni für mein Fachgebiet? Wusste mein damaliges junges Ich, das sich dafür für diesen Studiengang entschieden hat, wirklich, was gut für mich war? Habe ich mich für den bestmöglichen Job entschieden? Für die Frisur, die zu meinem Gesicht passt? Für die beste Wohnung? Ja, das beste Schnäppchen, den richtigen Partner? Habe ich wenigstens alles mir Mögliche getan, um so das Bestmögliche aus mir rauszuholen? Ich glaube, wir empfinden das immer wieder als so einen permanenten Druck, so das beste Ich zu sein, das wir nur sein können, so die besten Entscheidungen zu treffen, und letztlich müssen wir uns auch immer wieder vor unserem Ich rechtfertigen, warum wir uns jetzt mal wieder was geleistet haben oder warum das jetzt notwendig ist, warum wir was vielleicht weiter aushalten oder eben auch nicht, warum wir uns so entschieden haben und nicht anders. Anders formuliert könnte man vielleicht auch sagen, so unser ständiger Albtraum besteht nicht darin, von irgendwelchen dunklen Mächten übernommen zu werden, sondern dass ich einen Fehler mache oder dass ich nicht die bestmögliche Entscheidung treffe, dass ich doch nicht gut genug bin oder dass ich einfach mit meinem Ich unzufrieden bin. Und wenn wir dann bewusst oder auch unbewusst, gewollt oder ungewollt, so in dieser Abgrenzung leben, so eine kritische, vielleicht manchmal auch zynische Distanz zu unserer Umwelt aufbauen, dann, schreibt Rosa, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn uns das Universum kalt und leer vorkommt. So, dann brauchen wir uns nicht mehr wundern, wenn es nicht mehr so viele Dinge gibt, für die wir uns wirklich begeistern können. Dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn es uns völlig absurd vorkommt, dass letztlich doch ein Gott hinter all den Dingen steht. Dass uns so eine Aussage wie die von Jesus, dass alle Macht im Himmel und auf der Erde ihm gegeben ist, uns erstmal irritiert. Und ich denke, das kann vielleicht so ein erster Schritt sein, so diese gefühlte Distanz eben auch zu Gott, zu den Aussagen von Jesus, zu verstehen, wenn wir uns das mal bewusst machen, so in wie viel Watte wir eigentlich unser eigenes Ich eingepackt haben, wie viel Macht wir uns eigentlich so ganz selbstverständlich zusprechen und für uns beanspruchen. Wie können wir mit dieser manchmal gefühlten Distanz so zu unserer Umwelt, vielleicht auch zu Jesus und seiner Aussage umgehen? Wie können wir uns da vielleicht ein Stück weit öffnen, wenn wir das denn wollen? Und ja, so auf diese eigentlich auch bewegenden und begeisternden Worte von Jesus uns einlassen. In der Frage kommen wir zum zweiten Punkt. Und Hartmut Rosa beschreibt das dann so als so eine wechselseitige Beziehung, so aus unserem Handeln, aus dem, was wir effektiv machen und aus unserem Weltbild oder unserem Glauben. Er sagt, das beeinflusst sich gegenseitig, und damit können wir uns jetzt so ein bisschen aussuchen, auf welcher Seite wir denn den Hebel ansetzen können. Also ganz praktisch hat zum Beispiel unser Glaube oder unsere Weltanschauung ja einen Einfluss darauf, ob wir es für erstrebenswert halten, all unsere Möbel selbst zu bauen oder doch lieber uns die neueste Axel Storp-Kollektion ins Wohnzimmer zu stellen, die von einem unpersönlichen schwedischen Möbelhaus produziert wurde. Umgekehrt hat es aber auch einen Einfluss darauf, wie wir das Universum wahrnehmen und letztlich auch, wie schwer oder leicht es uns fällt, Gott zu glauben, ob wir uns mit Fertigmöbeln umgeben oder eben einfach alles immer selber bauen. Und ich glaube, gerade dieser zweite Zusammenhang, der ist uns nicht immer so bewusst. Denn wenn wir das jetzt mal weiterdenken, dann geht das ja weiter als jetzt nur zum Beispiel unsere Möbel. Sondern dann hat das ja auch sehr stark was mit unserem Umgang miteinander zu tun. Vielleicht mal ein bisschen vereinfacht formuliert, so je offener wir miteinander sind, umso tiefer unsere Freundschaften sind, umso vertrauensvoller wir unsere Beziehungen erleben, umso leichter fällt es uns dann auch, vertrauensvoll uns auf Gott einzulassen, uns tiefer auf Gott einzulassen. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr wichtigen Impuls für unser Selbstverständnis als Kirche. Ihr könnt euch selber überlegen, was das für eure Freundschaften oder Beziehungen bedeutet. Aber Sabrina, die 2013 das Projekt Kirche mitgegründet hat, hat 2014, also ziemlich am Anfang, eine Predigt genau über diesen selben Text gehalten, über den ich gerade rede. Und die Serie damals hieß, was Kirche sein könnte. Und ihre Predigt damals hatte den Titel eine Kirche für andere. Kirche für andere. Also so eine Kirche zu gestalten, in der es nicht nur um mein Ich geht. Eine Kirche, wie Sabrina das dann sehr schön formuliert hat, nicht nur für die Leute, die schon da sind, sondern auch für die, die noch nicht da sind. So eine Kirche nicht nur für die, mit denen wir sowieso irgendwie klarkommen, die uns auch irgendwo in unserem Ich in Ruhe lassen und nicht stören, so immer auch mit einer Offenheit für Leute, die wirklich anders sind, die anders ticken als wir, die vielleicht auch anders glauben als wir, die vielleicht in einer ganz anderen Lebensphase sind als wir. Das ist so eine Grundüberzeugung oder so ein Kernanliegen, mit dem das Projekt Kirche damals gestartet ist und worauf es uns, glaube ich, gut tut, uns immer wieder so zurückzubesinnen. Und ich denke, gerade mit dieser neuen Phase, die wir starten, mit dieser Übergangsphase, diesen kommenden 2 Monaten, wo wir so aus 2 unterschiedlichen Gottesdiensten zusammenkommen, wo ich mich bisher immer für meine Uhrzeit entscheiden konnte und ich mit den Leuten quatschen konnte, die sowieso dieselben Themen hatten wie ich, ist das eine großartige Chance für uns, glaube ich, uns neu füreinander zu öffnen, neu aufeinander zuzugehen, uns neu auf andere auch einzulassen. Ich glaube, das ist auch eine Chance, unseren Fokus dafür nochmal so zu erneuern, eben nicht nur Kirche für uns zu sein, wie wir hier sitzen, sondern Kirche auch für andere, Kirche für die, die noch nicht da sind. Und ich glaube, darin liegt eben auch eine Chance für uns, unseren eigenen Glauben zu erneuern, vielleicht so eine neue Begeisterung zu spüren, Jesus neu zu erleben in unserem alltäglichen Leben, so eine neue Tiefe in unserem Glauben zu gewinnen. Klar würde auch ich mir das wünschen, dass das andersrum funktioniert, so dass unser Handeln einfach immer klar von unserem Glauben inspiriert ist, dass wir alle so jeden Morgen aufwachen mit so einer Begeisterung, ja, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf dieser Welt und ich bin davon so begeistert, dass ich jetzt rausgehe und das einfach ausstrahle und allen Menschen von diesem guten Teil an diesem guten teilhaben lassen will, was ich so erlebe und was so meins ist. Und das ist einfach nicht jeden Morgen so bei mir. Und kann es dann oder muss es dann vielleicht nicht auch manchmal andersrum funktionieren? So dass unser Glaube eben aus dem erwächst, wie wir miteinander umgehen, aus unserem Handeln. So dass wir vielleicht erstmal aufeinander zugehen, dass wir vielleicht erstmal versuchen, die Distanz zu der Person zu verringern, die sichtbar neben uns sitzt, um dann eben auch die Distanz zu der Person zu verringern, die unsichtbar neben uns sitzt. Unsere Distanz zu Gott. Habt ihr das schon mal bei euch beobachtet, ob sich das gegenseitig beeinflusst? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schließen möchte ich jetzt aber trotzdem mit dem, was mich an diesem Text so für meinen Glauben begeistert hat und was mich auch immer wieder zum Handeln bewegt. Und zwar ist das ganz einfach gesagt die Reihenfolge, in der Jesus seine Aussagen hier aufbaut. Er sagt eben nicht, geht hin zu allen Völkern, macht alle Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern und so weiter, damit ich alle Macht im Himmel und auf der Erde bekomme, sondern er sagt ganz einfach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und darum gebe ich euch diesen Auftrag. Und damit hebelt er so ein bisschen dieses klassische Erfolgsmodell aus, so diesen Druck, uns jetzt hier ein klares Ziel irgendwie vor Augen zu setzen und zu sagen, so müsst ihr sein als Menschen, so müsst ihr sein als Kirche und dann bin ich glücklich und dann erfüllt ihr meinen Auftrag und dann wird alles gut. Sondern auch bei allem vielleicht aufeinander zugehen, an unserer Offenheit miteinander arbeiten und so, geht es letztlich eben nicht darum, uns für irgendein christliches Ideal zu verbiegen, sondern es geht einfach darum, uns für ein christliches Ideal zu verbiegen, sondern wir können das machen aus diesem befreiten Gefühl raus, dass Jesus schon alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Oder wie Sabrina das formuliert hat, dieser Text hier, der gibt uns keine neue Strategie für eine erfolgreiche Kirche, sondern es ist einfach so eine Möglichkeit für uns zu teilen, was uns begeistert. Nochmal anders formuliert, ich glaube, Jesus sagt hier nicht, mit diesem Auftrag, ihr müsst auf andere Menschen zugehen, aber ihr habt die Möglichkeit. Oder wie seine Jünger das dann später immer wieder in ihren Briefen und Aussagen formulieren, fordert Jesus nicht einfach nur ein neues Miteinander von uns, sondern er hat den Weg geebnet für so ein neues Miteinander, geprägt von Offenheit, von Verständnis, von Großzügigkeit auch anderen gegenüber. Und wenn Jesus sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, dann stellt er damit nicht unbedingt einen Machtanspruch, sondern dann will er das gerade durch diesen Auftrag eben auch an uns weitergehen und uns die Möglichkeit eröffnen, so aufeinander zuzugehen. Dann werden wir uns damit dafür begeistern und bewegen, immer wieder vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, an Menschen dran zu bleiben, die anders sind als wir, in einem Gespräch vielleicht mal Initiative oder Tiefe zu suchen und zu initiieren auf eine Art und Weise, wie wir das vielleicht sonst uns gar nicht zutrauen würden oder es nicht machen würden. Amen.